50 Jahre Tomatenwurf, Hashtag Aufschrei, Queer, Paragraph 218, Hashtag MeToo, Solidarität, Equal Pay. Guten Tag bei Radio X auf der 91,8 MHz und über den Livestream radiox.de/livestream weltweit zu hören. Im Studio begrüßt euch hier am Mikro Cornelia Heyer. Im Rahmen unserer Serie Diversifikation Frankfurter Kultur ist heute das Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht der Anlass für ein Gespräch mit Gabriele Wenner, der Referatsleiterin des Frauenreferats Frankfurt. Ich grüße dich.
Hallo.
Und Linda Kagerbauer, Referentin für Mädchenpolitik und Kultur des Frauenreferats Frankfurt. Herzlich willkommen euch beiden. Ich freue mich auf unser Gespräch, das ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der folgenden Stunde hören werdet. Zu 100 Jahre Frauenwahlrecht, finde ich, passt ganz gut. 30 Jahre Frankfurter Frauenreferat. Da gehen wir gleich drauf ein. Und an der Differenz, nämlich diesen 70 Jahren, sehen wir, wie lange Frauen sich für ihre gesellschaftlichen Rechte und Belange eingesetzt haben, bis es zu einer Einrichtung kam, die es ermöglicht, diese Rechte und Belange politisch zu vertreten. Und so setze ich auch gleich zu Anfang ein Zitat von Jenny Apoland: Wo staatsbürgerliche Pflichten bereits erfüllt werden, müssen staatsbürgerliche Rechte billigerweise folgen. Ja, und das realisiert das Frauenreferat hier in der Stadt Frankfurt. Die Mitarbeiterinnen des Frauenreferats arbeiten für ein gleichberechtigtes, eigenständiges, gewaltfreies Leben. Und ich denke, jetzt sind wir mitten im Gespräch. Sollte das denn nicht eine Selbstverständlichkeit sein?
Ja, natürlich sollte es das. Ist es aber leider nicht. Auch 100 Jahre nach dem Kampf für das Frauenwahlrecht haben wir zwar auf der rechtlichen Ebene einiges erreicht schon für Frauen, und das auch nicht nur als Frauenreferat alleine, sondern mit Unterstützung von ganz vielen Akteurinnen und Akteuren, insbesondere aus der Politik, natürlich auch aus der Frauenbewegung, aus den Frauenprojekten, Aktivistinnen, die immer dafür sorgen, dass Themen auch auf die Agenda gesetzt werden. Aber es ist noch schon auch in Deutschland Luft nach oben.
Naja, und ich glaube, dass anschließend eben dann 100 Jahre Frauenwahlrecht, das sieht man ja auch, da werden wir ja nochmal differenzierter darüber debattieren, wenn man sich anschaut, wofür die Frauen auch vor 100 Jahren auf die Straße gegangen sind. Das war ja nicht nur das Frauenwahlrecht als Teil politischer Teilhabe, sondern eben auch der Kampf für Bildung, für Teilhabe am Erwerbsleben, gleicher Lohn, es ging um körperliche, sexuelle, reproduktive Selbstbestimmung, also Debatten, die wir heute weiter und wieder führen. Ne?
Ja, ganz genau, und auch führen müssen.
Ja.
Also sonst würde das Ganze vielleicht einschlafen. Das Frauenreferat hat auf seiner Webseite stehen, versteht sich als Dienstleistungspartnerin in allen Genderfragen. Das scheint viel zu sein, oder? Was bedeutet das denn?
Also das bedeutet, dass wir uns schon auch als Clearingstelle verstehen, dass man uns zu allen Fragen in Bezug auf Antidiskriminierung, in Bezug auf das Geschlecht anrufen, fragen kann. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Nachbar mitbekommt, dass die Nachbarin Schwierigkeiten mit ihrem Ehemann hat, vielleicht geschlagen wird, kann er bei uns anrufen und fragen, was kann ich tun, was gibt es für Hilfe? Möglichkeiten. Zum Beispiel, wir geben Auskünfte über Selbstverteidigungskurse, über alles, was frauenpolitisch in Frankfurt so läuft, und geben dazu auch Broschüren raus.
Das ist super spannend, weil wenn man sich vorstellt, das ist ein städtisches Amt, eine Institution, kommt man nicht auf die Idee, dass sie wirklich eine Dienstleistung, so wie du es gerade, Gabriele, beschrieben hast, anbietet. Das heißt, ich kann, wenn ich irgendwas feststelle, irgendwas sehe oder eine Frage habe zu Frauengeschichten, so wie du es gerade beschrieben hast, tatsächlich bei euch anrufen. Ja, also das finde ich
unfassbar. Also Clearingstelle bedeutet, wir hören uns das Anliegen an und gucken dann, wer ist die richtige Stelle. Wo verweisen wir die Menschen dann hin? Weil wir haben in Frankfurt zum Glück eine gute Infrastruktur an Frauenberatungsstellen, an Projekten, an Institutionen, die verschiedenste Angebote machen im Bereich Arbeitsmarkt, Wiedereinstieg in den Beruf, Gewalt gegen Frauen, sexuelle Selbstbestimmung, Gesundheit, Mädchen natürlich. Also und wir gucken dann, was ist die richtige Stelle und da wird dann die Einzelfallhilfe gemacht. Also das machen wir nicht, wir sind keine Beratungsstelle. Wir klären halt, wo können wir die Menschen genau, zielgenau hin verweisen.
Ja. Und wenn ich das nochmal ergänzen darf, genau, was ich ja im Frauenreferat auch sehr mag, neben dem Clearingstelle und individuell da auch zu beraten, ist das angelehnt an dein Zitat auch von Jenny Apoland. Ich glaube, wir ja auch in der politischen Aufgabe oder in dem Auftrag, den wir haben, ja weiterhin auch in diesen Schnittstellen zwischen Pflichten und Rechten arbeiten. Mhm. Und in der Frauenbewegung, der zweiten Frauenbewegung, hieß das ja, das private politisch Denken, dafür Sorge zu tragen, dass diese scheinbar individuellen Erfahrungen, die Frauen erleben, irgendwie in eine größere politische Debatte und in gesellschaftliche Zusammenhänge übersetzt werden. Mhm. Das finde ich das Coole am Frauenreferat, dass es unser Job und Auftrag ist, eine feministische Öffentlichkeit herzustellen.
Ja.
Und Themen und Ursache zu benennen und irgendwie dafür Sorge zu tragen. Und das ist vielleicht auch das, was es heute herausfordernd macht, die Welt. Das hat Gabi ja eben gesagt, ist ja geprägt von jeder Menge Widersprüche. Ne? Wir haben sowas wie eine Gleichstellung formal, aber die übersetzt sich ja nicht in Realitäten. Ja. Und oft sind Menschen in dieser Ansprache von, du hast doch heute alle Möglichkeiten, streng dich nur ein bisschen an, jede ist ihres Glückes Schmiedin. Aber das stimmt ja so nicht. Und diese Widersprüche zu übersetzen und dafür Öffentlichkeiten, Formate, Materialien zu entwickeln, das finde ich ist ja das auch das Coole am Frauenreferat.
Also es gibt ja auch so diese Statistiken, wie Frauen im Beruf gemessen werden, wenn es um ihr Gehalt geht und so weiter. Vielleicht könnt ihr da noch mal ganz kurz so ein paar Schlagworte rauslassen, rausschießen ruhig. Ja. Ich denke, das wird auch immer wieder in Frage gestellt, ob das denn wirklich wahr ist. Also das höre ich was. Das stimmt doch überhaupt nicht. Und
stimmt schon, dass Frauen in Deutschland 21% weniger verdienen. Das hört man vielleicht nicht so gerne, aber wir sind damit europaweit ziemlich weit unten. Ich glaube, an drittletzter Stelle in ganz Europa. Und das ist nicht so fortschrittlich. Da ist, wie gesagt, schon noch ganz schön viel Luft nach oben. Und da ist auch unsere Aufgabe, so politiknah zu arbeiten, Politik auch zu beraten, darüber zu berichten, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, darauf hinzuweisen, wo noch was zu tun ist. Also, und das natürlich insbesondere in Frankfurt, aber wir sind ja auch landes- und bundesweit vernetzt und Themen, die auf Bundesebene bewegt werden, die geben wir dann auch weiter an unsere zum Beispiel Bundesarbeitsgemeinschaft oder Landesarbeitsgemeinschaft.
Und wie sieht es mit Schülerinnen, ganz jungen Mädchen aus? Also ich stelle mir gerade die Frage, greift es in die Schulen auch ihr als Referat oder die Schulen auf euch zu, um beratend oder Beratungen anzunehmen oder die Mädchen in ihrem Selbstbewusstsein, einfach in ihrer Selbstverständlichkeit, was ja hier die Frage war, auch zu bestärken, ja, außerhalb der Familie?
Genau, wir arbeiten ja eng vernetzt mit Schule, mit Jugendhilfe in Schule und mit Bildungsträgern auch in der Jugendarbeit und in Mädcheneinrichtungen. Von daher können wir da in Frankfurt ja auf eine großartige Infrastruktur zurückgreifen. Und trotzdem waren wir vor allem in dieser Kampagne Frauen macht Politik schon sehr damit beschäftigt, nochmal zu gucken, wie lässt sich das Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht, Feminismen heute, wie lässt sich das auch schulgerecht aufgreifen? Weil es ist ja leider nicht so, dass die Geschichte und die Geschichten von Frauen so selbstverständlich erzählt werden oder vorkommen, auch im Unterricht. Und von daher haben wir, ihr könnt das da draußen jetzt nicht sehen, ein SchülerInnenheft, ein Medienpaket vielmehr auf den Weg gebracht, also dass das Thema 100 Jahre Frauenrecht, Wahlrecht damals und heute aufbereitet hat, einmal für SchülerInnen und auch für LehrerInnen in der Frage, wie kann ich das sozusagen auch aufbereiten und wie kann ich dafür Sorge tragen, und das ist ja auch das Krasse, wenn man sich mit 100 Jahre Frauenwahlrecht beschäftigt, wie können sozusagen auch die Kämpfe und die Geschichten der Frauen in ihrer Kontinuität erzählt werden, wie können wir dafür Sorge tragen, dass eben entgegen der patriarchalen Geschichtsschreibung irgendwie auch die Geschichten dieser Frauen gewürdigt werden und Mädchen damit auch. Und darum geht es ja auch in unserer Arbeit, Vorbilder haben und wissen, dass es... dass sie in ihrem Unbehagen, in ihren alltäglichen Erfahrungen von Diskriminierung nicht alleine sind und dass es schon immer Frauen gab, die sich eingesetzt haben, die sich organisiert haben und die Gesellschaft verändert haben.
Ja, genau. Ja, selbst wenn Frauen sich vielleicht persönlich nicht engagieren werden in ihren Frauenrechten, müssen sie ja trotzdem bestärkt werden, eine Selbstverständlichkeit für sich zu entwickeln, um im Alltag eben klarzukommen. Noch mal kurz auf das Magazin, das Linda Kagerbauer hier mitgebracht hat. Frauen macht Politik, 100 Jahre Frauenwahlrecht, Magazin für Schülerinnen und Schüler. Das kann man wahrscheinlich bekommen im Frauenreferat. Das heißt, Lehrer und Lehrerinnen können bei euch anrufen und das als Informationsmaterial tatsächlich bestellen oder abholen. Das
und bei Lehrer Online ist es auch.
Ah, Lehrer Online.
Genau.
Ja.
Genau. Und auf der Kampagnen-Homepage frauen-macht-politik-ffm.de gibt es unter Termine und Materialien auch einen Link zu den Heften. Die kann man auch downloaden.
Genau. Ja, super. Also, dann machen wir hier doch gleich mal den ersten Aufruf. Greift zu und holt euch nicht nur ein solches Magazin oder dieses Magazin, sondern möglichst auch noch andere Informationen, die es zum Thema Frauen, Macht, Politik, Frauen überhaupt gibt. Gabriele?
Wir haben auch noch zu dem Thema einen ganz wunderbaren Kalender rausgebracht.
Stimmt.
Es ist zwar jetzt schon fast Juli, aber wir haben noch ein paar Exemplare und der ist wirklich wunderschön geworden. Wir haben Protagonistinnen vorgestellt, die sich vor 100 Jahren engagiert haben und wir haben das aber auch verknüpft mit heutigen Themen und heutigen Forderungen. Also auch der ist im Frauenreferat noch zu bekommen.
Ja, und der macht Spaß. Wir kennen eigentlich alle einen Begriff, nämlich Pappenheim. Mhm. Und das war die Bertha. Von 1859 bis 1936 lebte sie in Frankfurt, nehme ich an. Ja. Oh, da gibt es auch ein wunderbares Zitat. Mhm. In jeder Bewegung liegt etwas ungemein Reizvolles. Mhm. Ja, und bewegen müssen und wollen wir uns natürlich, um weiterzukommen. Genau, bitte.
Diese Idee mit dieser Kampagne war ja nicht nur sozusagen historisch zu würdigen, was passiert ist und die ProtagonistInnen bekannter zu machen und Bewegungen abzubilden, sondern auch dafür Sorge zu tragen, dass sich Bewegung heute zeigt. Mhm. Und du hast ja eben zum Beispiel auch nach den Mädchen gefragt oder dem, was in Frankfurt auch heute so feministisch so geht und was sichtbar oder was auch unsichtbar ist. Das heißt, was wir versucht haben mit dieser Frauenmacht-Politik-Kampagne war ja auch zu zeigen, wie vielfältig Formen von Feminismus und von politischer Einmischung heute auch ist. Die wie vor 100 Jahren auf der Straße, aber vielleicht auch im Alltag stattfindet. In der U-Bahn, im Klassenzimmer, im Büro, überall da, wo Menschen sich irgendwie für Gerechtigkeit, für Respekt einsetzen. Und deswegen war uns das auch wichtig. Und das kenne ich auch aus der Arbeit mit Mädchen, dass ja oft, also was heißt auch dann Politik? Also für uns ist natürlich wichtig, ja, genau. Also einen Politikbegriff auch stark zu machen, der sowohl heißt, in Parteien zu sein und sich politisch wählen zu gehen und sich wählen zu lassen. Das war ja immer eine starke Forderung von Frauenbewegung. Aber auch zu zeigen, dass Politik machen auch heißt, dass ich kein Mandat dazu brauche, sondern dass ich mich für Rechte einzusetzen eben auch alltägliche Formen und Facetten haben kann. Und das war uns ganz wichtig, in dieser Kampagne auch so zu empowern und zu ermutigen und zu zeigen, Veränderung und Gesellschaft zu gestalten, kann irgendwie jede von uns.
Ja, genau, sich eben nicht unterbuttern zu lassen oder kleinreden zu lassen oder zu verniedlichen zu lassen. Also ich denke, das ist ja was, was alltäglich erlebbar ist. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoppla, kann ich da nur sagen, wir sind mitten in der Sendung 100 Jahre Frauenwahlrecht. Hier mit mir im Studio ist Gabriele Wenner, die Referatsleiterin des Frauenreferats Frankfurt und Linda Kagerbauer, Referentin für Mädchenpolitik und Kultur des Frauenreferats Frankfurt. Und wir wollen noch einmal ein bisschen eingehen auf die verschiedenen Kampagnen, die es im Frauenreferat gibt. Gabriele Wenner wird dazu noch mal was sagen.
Danke. Genau, wir versuchen, Themen zusammenzubinden, um ein bisschen schlagkräftiger auch zu werden und haben jetzt inzwischen schon einige Kampagnen auf den Weg gebracht. Die erste war Armut ist eine Frau, um deutlich zu machen, dass Frauen hohe Risiken haben, im Alter arm zu sein, weil sie von ihrer Rente nicht leben können. Das hängt halt mit den Lebensverläufen von Frauen zusammen. Das ist auch so ein Thema, was nicht so gerne gehört wird, aber es gibt Statistiken darüber. Und dazu machen wir auch, wie gesagt, eine Kampagne. Wir haben auch Materialien rausgebracht. Die nächste Kampagne ging dann zum Thema Respekt stoppt Sexismus. Die aktuelle war jetzt Frauen macht Politik und auch da haben wir wieder aktuelle Themen aufgegriffen und Materialien entwickelt, weil wir öfter gefragt werden, ist denn die Gleichberechtigung nicht schon erreicht und braucht es überhaupt noch ein Frauenreferat? Und deswegen machen wir immer gerne Postkarten oder Plakate, um deutlich zu machen, die Gleichberechtigung ist noch nicht erreicht. Zum Beispiel wenn man sich anguckt, wer die Welt regiert, dann sind von nur 17 von 193 Staaten Frauen in den höchsten Ämtern. Jetzt haben wir eine davon, die Bundeskanzlerin. Und das wird uns auch immer so entgegengehalten. Jetzt habt ihr doch eine Bundeskanzlerin, jetzt ist doch mal gut. Aber wenn man sich diese Zahlen anguckt, ist es eben nicht gut. Und deswegen machen wir die Kampagnen und die Materialien und wir freuen uns immer, wenn wir hören, dass die auch aufgegriffen werden. Also dass zum Beispiel in Schulen oder in Jugendeinrichtungen damit gearbeitet wird, weil die einfach gesehen, genommen werden und dann wird damit gearbeitet. Und wir müssen gar nicht unbedingt immer dazu auffordern, sondern es passiert und das freut uns total.
Ja.
Weil ich glaube... Komm mal nochmal auf deine Frage eben mit den Mädchen zurückzukommen, ja. Weil das zu übersetzen, das ist ja eigentlich Übersetzungsarbeit, die wir machen mit unserem Bildungsmaterial, ne? Hilft ja total auch jungen Menschen, die ja sehr wohl spüren in ihrem Alltag, dass das irgendwie komisch ist, wenn der Lehrer immer reinkommt und sagt, ich brauche mal 5 starke Jungs zum Tischetragen.
Sehr schönes Beispiel.
Ja, weißt du, da können dir SchülerInnen unendlich viele Geschichten drüber erzählen, wie sich alltägliche Erfahrungen von Sexismus oder Rassismus oder Homofeindlichkeit irgendwie anfühlen. Aber diesen Schritt zu sagen, okay, ich komme raus aus diesem privaten Erleben und habe irgendwie über solche Zahlen, über solche Übersetzungen das Gefühl, ich habe auch ein Recht dazu, das nicht hinzunehmen, sondern mich zu organisieren und irgendwie. Ne? Das ist ja das, was mit so einem Material passiert.
Genau, und es geht hier nicht um Jammern von der Seite der Frauen, sondern es geht tatsächlich um Fakten und Realitäten. Und wenn wir nicht realisieren, wie es denn tatsächlich in der Gesellschaft aussieht, also wie das Gleichgewicht eben nicht im Gleichgewicht liegt zwischen der männlichen Bevölkerung und der weiblichen Bevölkerung, dann muss man es von sich weisen, was man nicht sieht und was man nicht hört. Das ist nicht existent, aber das stimmt eben nicht. Es ist existent. Wer bestimmt unsere Schönheit?
Ja, weil aus Fakten und aus diesen Analysen ergeben sich Forderungen. Und darum geht es ja letztendlich, genau. Die Menschen da drin zu ermutigen, dass sie Selbstverständlichkeiten nicht als Selbstverständlichkeiten hinnehmen, sondern das ist ja auch unsere Message, die wir in dieser Kampagne spreaden wollten, zu sagen, Frauenrechte, das ist alles nicht selbstverständlich. Das war harte Arbeit, dahin zu kommen und es bleibt harte Arbeit, demokratische Werte zu wahren und irgendwie Rechte und Pflichten zu verteidigen und zu fordern.
Ja, ich zitiere hier nochmal von einer Karte. Ist das fair? Frauen leisten 2/3 unbezahlte und 1/3 bezahlte Arbeit. Bei Männern ist es umgekehrt. Wollen wir mal ein bisschen switchen eben in die Geschichte des 100 Jahre Frauenwahlrecht? Ein paar Fakten auflisten. Wer waren die Frauen, die das durchgesetzt haben? Dann kommen wir nachher nochmal zurück. Was ist es heute? Mhm. Ja? Also gehen wir Frauen wählen?
Also ich gehe wählen.
Ich auch.
Ich auch.
Naja, aber ich glaube, nur weil Frauen wählen gehen, das sagst du ja auch mal ganz gerne, Gabi, oder nur weil Frauen in die Politik gehen, heißt das ja nicht gleich, dass das cool ist. Es kommt ja darauf an, was man
Richtig.
Wählt und was für eine Form von Politik man macht. Nicht alle Frauen machen ja auch gleich Frauenpolitik.
Also ja,
da braucht
stimmt.
man sich ja nur in der politischen Parteilandschaft mal umgucken. Also das geht ja immer auch darum, bewusst zu wählen und zu schauen, für was entscheide ich mich, für was für eine Art von gesellschaftlicher Realität gehe ich wählen und stehe ich ein. Und das heißt auch differenziert zu gucken, dass Frauen nicht immer gleich cool sind.
Oder halt frauenpolitische Politik machen, ne? Das heißt das nicht. Also inzwischen würde ich nicht mehr sagen, wir brauchen mehr Frauen in der Politik, sondern wir brauchen mehr Feministinnen, auch gerne Feministen in der Politik. Das ist schon im Moment sehr notwendig.
Okay, das ist ein ziemliches Statement.
Wenn man überhaupt auch mal jenseits von so einem binären Geschlechterdualismus denkt, dann glaube ich, ist das genau das, was Gabi jetzt sagt. Ne? Mhm. Also sich für demokratische und für feministische Themen einzusetzen, sollten allen Geschlechtern offen stehen und auch anerkannt werden.
Ja, natürlich, ja. 100 Jahre Frauenwahlrecht, ich meine so, was ich gerade von euch beiden höre, ist natürlich mehr als einfach nur ein historischer Hinweis oder ein historischer Blick zurück, sondern es ist gelebte Geschichte, gerade wenn du eben sagst, dass mehr Feministinnen und Feministen in die Politik gehen. Die Frauen, die damals dafür eingestanden haben oder für das Wahlrecht gekämpft haben, waren Feministinnen. Oder?
Die waren auch schon damals sehr unterschiedlich. Mhm. Es gab unterschiedliche Gruppierungen, es gab unterschiedliche Ausrichtungen. Die haben sich vereint im Frauenwahlrecht. Aber bei anderen Themen waren sie genauso strittig unterwegs wie heute die Frauen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Prostitution, das ist ein Streitthema. Ne? Was ist da der richtige Weg? Soll man es anerkennen als Beruf? Soll man es verbieten? Das wird heute noch genauso erbittert diskutiert wie vor 100 Jahren. Mhm. Das ist ein Thema, wo es keine Einigung gibt. Das ist aber auch okay.
Das ist interessant, dass du jetzt dieses Beispiel genannt hast. Also nicht nur die Diskussion darüber ist erbittert und sehr unterschiedlich, sondern die Frauen, die den Beruf ausüben, werden auch diskriminiert.
Ja, würde ich auch so sagen. Hören die zum Teil nicht so gerne, aber da gibt es jetzt auch sehr unterschiedliche Frauen. Also es gibt welche, die... Es gibt natürlich Zwangsprostitution, das ist verboten, das wird auch verfolgt. Es gibt welche, die aus Geldmangel da reingehen. Es gibt welche, die machen es gerne und freiwillig. Und es gibt auch Vertreterinnen. Und die Frauen sind sehr, sehr unterschiedlich. Die Hintergründe sind sehr unterschiedlich. Und aber die Anerkennung ist, glaube ich, gesellschaftlich nicht gegeben.
Ja, genau.
Ja, ich wollte auf den Punkt davor, bis Sexarbeit gestartet Zeit zu debattieren. Ich habe auch nochmal gedacht, also ich glaube, die Frage, was ist Feminismus, wie sieht eine Feministin aus, damals und heute, ist ja was, was uns in der Differenziertheit immer auch beschäftigen sollte, weil das, was Gabi gesagt hatte, auch in diesem Zusammenschluss für das Frauenwahlrecht, das hat man ja auch super in der Ausstellung 100 Jahre Frauenwahlrecht im Historischen Museum nachvollziehen können, waren total progressive Frauen und gleichzeitig echt auch total schwierige und konservative. Ne? Also das ist, auch da war das nicht so eine einheitliche Masse, und das ist es ja heute auch nicht. Ja. Also es gibt irgendwie unterschiedliche feministische Strömungen, die eben an der Frage zum Beispiel Thema Sexarbeit sich gerne zerlegen, aber ich glaube, es gab und gibt auch heute noch immer irgendwie differenzierte Positionen, die es zu entdecken gilt. Und das haben wir jetzt auch so ein bisschen mit einem neuen Projekt versucht zu starten. This is what a feminist looks like in Frankfurt.
Oh, heißt sehr das.
Schön. Ja, mit dem Versuch genau, das kann man auch auf der Seite frauenmacht-politik-ffm.de nachvollziehen. Da haben wir mal versucht, unterschiedliche Protagonistinnen in dieser Stadt abzubilden, zu fotografieren, zusammen mit Katharina Dubner, einer Frankfurter Fotografin, indem wir genau das nämlich aufgreifen, zeigen, Feminismus ist vielfältig, also dafür für Menschen auch Frauen und Queers streiten und kämpfen, das ist ganz unterschiedlich. Es verbindet sich im besten Fall in der Annahme für ein gutes Leben oder in dem Streiten für ein gutes Leben für alle. Aber die Orte sind unterschiedlich, die Formen sind unterschiedlich. Also das ist so ein bisschen die Idee, die wir mit diesem neuen Projekt haben, dafür Sorge zu tragen, das Gefühl zu stärken auf der einen Seite. Auch wenn unsere Kämpfe unterschiedlich sind, sind wir aber viele, die sich in dieser Stadt damals und heute für ein selbstbestimmtes, ein gewaltfreies und unabhängiges Leben einsetzen. Und auf dieser Homepage findest du dann ganz unterschiedliche Personen, die dich an ihre Orte führen.
Gib doch mal ein Beispiel, bitte.
Wir beide sind auch dabei.
Ja, sehr schön. Ja.
Ich war auf einem Hochhaus, da war mein erstes Büro im Frauenreferat und ich habe überlegt, wo gehe ich dann hin? Ich will mich ja nicht hinterm Schreibtisch fotografieren lassen. Und dann dachte ich damals, als ich hier vorgestellt wurde als Leiterin des Frauenreferats, haben sie mich auf dem Hochhaus fotografiert mit der Skyline im Hintergrund und das haben wir dann nochmal anders gemacht, aber das war so mein Ort. Ich dachte, ja, das passt irgendwie, das finde ich schön und die Skyline ist ja besonders in Frankfurt und die Linda war ganz woanders.
Wo warst du?
Ich habe mich in der Kneipe fotografiert.
Glas Wein.
Ja, gut, das ist aber nicht schlecht.
Also die Frage, die dahinter steckte, jetzt mal ganz kurz zur Kontextualisierung, die Frage, die dahinter steckte, war, was ist dein Ort, der dir Kraft gibt? Wo holst du für deine feministischen Kämpfe dir irgendwie Stärke? Und dann habe ich überlegt, okay, also mit meinen Freundinnen zusammen sein, zusammensitzen, irgendwie ein Glas Wein trinken, in Geselligkeit irgendwie politisch zu debattieren und sich zu empowern, das ist was ganz Wichtiges. Mhm. Und dann siehst du andere Menschen, die sind im Palmgarten fotografiert, andere in ihrem Garten oder in ihrer Wohnung oder im Bahnhofsviertel. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzugucken, weil man ein sehr starkes Gefühl dafür kriegt, wie vielfältig die Frankfurter feministische Szene auch heute noch ist. Und wenn ich das noch ergänzen darf, gleichzeitig, deswegen haben wir das auch so genannt in diesem This is what a feminist looks like, weil wir eben auch mit dem arbeiten wollten, mit dem auch Frauen vor 100 Jahren schon konfrontiert waren, nämlich mit diesen Stereotypen, mit diesen Abwertungen, mit diesem, wie sieht eine Feministin aus? Und wir wollten ganz klar sagen, es gibt so nicht. Und das macht natürlich Mut und es macht Wut und es macht vielleicht auch ein bisschen Angst da draußen, zu sagen, so an vielen Stellen passiert ganz viel. Und dafür tragen wir Sorge, das sichtbar zu machen. So.
Ja, Kuckuck, ist da jemand da? Ihr seid immer noch in der Sendung mit dem Frauenreferat. Wir sprechen über 100 Jahre Frauenwahlrecht und über die Aufgaben und Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Frauenreferats hier in der Stadt Frankfurt. Und wir hatten es eben mal kurz in der Musikpause von Demonstrationen. Und du, Linda, hast einen schönen Verweis eben gemacht, weil ich so eine Anekdote von vor 40 Jahren ist es ja, oder was?
Achso, die Anekdote erzählst du jetzt nicht.
Nein, die erzähle ich nicht nochmal.
Ja, die Anekdote hat ja unterschiedliche Sachen erzählt. Ne? Also, aber ich kam darauf zu sagen, dass wir haben uns über so Politisierungsmomente im Leben unterhalten. Und jetzt hatten wir gerade so ein bisschen darüber diskutiert, wie die Future Kids on Friday irgendwie, wie das so eine Politisierungswelle gerade ist. Und das ist ja in so feministischen Fragen auch immer ein totaler Moment. Ne? Wann ist so dieser Tag oder diese Person da, in dem irgendwie deutlich wird, okay, jetzt nehme ich meine Erfahrung und sie werden mir ein Anlass, um mich zu organisieren, zu informieren und mich irgendwie darüber auch zu politisieren. Und da kamen wir jetzt drauf und ich glaube, dass das total großartig ist und das merken wir in der Arbeit, die wir mit Mädchen und jungen Frauen machen ja auch, dass auch die Wahrnehmung und jetzt muss ich die Kurve kriegen zu dem Punkt.
Kannst auch ruhig einen Schlenker machen.
Nein. Ja, weil ich glaube, diese Friday for Future und so, das Ernstnehmen auch junger Menschen in ihren politischen Anliegen ja auch was ganz Zentrales ist. Und das ist für uns in der Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen ja auch was total Wichtiges. Die ernst zu nehmen und das anzuerkennen, was sie erleben. Und Mädchen wird ja immer noch mal anders abgesprochen, dass sie sich nicht so anstellen sollen und dass das ja irgendwie, ne, der Lehrer meint das ja mit den starken Jungs auch eigentlich nicht so ernst. Also da wird ja viel irgendwie bagatellisiert oder normalisiert im Alltag von Mädchen. Und ich finde das in Frankfurt total toll, weil neben den Demonstrationen freitags wir auch jedes Jahr am 11. Oktober zum Internationalen Mädchentag hier erleben dürfen, wie sich Mädchen und junge Frauen in dieser Stadt organisieren, auf die Straße gehen. Das ist ein Tag, der wird weltweit gewürdigt oder auch gefeiert. In Frankfurt machen wir das seit 6 Jahren, mittlerweile seit vielen Jahren in Selbstorganisation von Mädchen und jungen Frauen, die sich im sogenannten Talk of Girls 4, 5, 6 Mal im Jahr treffen, um den Internationalen Mädchentag vorzubereiten. Da hast du dann, das ist so großartig, ich mag euch gerne davon erzählen,
ja.
Mädchen zwischen 7 und 21 Jahren zusammensitzen, die sich darüber unterhalten, dass sie auf jeden Fall und eben beteiligt werden an allen Entscheidungen, auf jeden Fall eine Demo machen werden am 11. Oktober. Da könnt ihr euch da draußen alle schon mal drauf einstellen oder eingeladen fühlen. 12 Uhr am Willy-Brandt-Platz startet der Walk of Girls. Letztes Jahr waren 400 Mädchen da. Wir haben Straßen umbenannt nach historischen Frauen. Die tragen ihre Forderungen in die Welt und sind, finde ich, umso jünger sie sind, da kann man wirklich viel auch lernen an was Radikalität, was Intersektionalität, was das Thematisieren und Platzieren ihrer Forderungen angeht, echt nicht zu überbieten, weil ganz klar ist, das kennt man ja auch aus der Forschung, umso jünger Mädchen und junge Frauen sind, desto klarer empfinden sie was als ungerecht. Mhm. Und umso älter du wirst, umso mehr du dich in dieser normativen Welt einrichten musst, verlierst du vielleicht nicht sozusagen deine Stimme und das Gefühl für Ungerechtigkeit, aber das Gefühl, dass du es benennen darfst. Ja, und da setzen genau. So Sachen wie Future for Friday oder auch der Mädchentag an, das Gefühl zu haben, hier gibt es ganz viele, die ihre Stimme erheben und wir werden gehört und gesehen. Von daher ist das immer für mich eine ganz wichtige Geschichte zu erzählen, dass wenn es diese Debatten um die jungen Menschen und sind die denn noch politisch oder nicht, ich finde, diese Generation erzählt uns gerade eine andere Geschichte. Und da passiert was auf der Straße, da passiert was im Internet, aber da passiert was.
Nö. Es gibt ja noch andere auch, also den Women's March, der sich entwickelt hat vor ein paar Jahren. Es gibt Pulse of Europe, es gibt Frauenrechte, Frankfurt. Also da passiert im Moment wirklich sehr viel, weil es auch nötig ist.
Ja, weil es nötig ist, dann sind wir wieder.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen was zur Geschichte 100 Jahre Frauenwahlrecht. Also wir haben heute unser Frauenwahlrecht, das ist klar.
Wie selbstverständlich ist es denn, also vielleicht habt ihr da eine Vorstellung, dass Frauen ihr Wahlrecht auch wahrnehmen und dafür einstehen, also für ihre Stimme einstehen?
Also es gibt ja immer Wahlanalysen, die sind auch immer recht kurzfristig nach den Wahlen zu kriegen. Da ist unser Wahlamt, macht es nach Stadtteilen differenziert, nach Geschlecht differenziert, das kann man nachlesen. Das haben wir jetzt nicht mitgebracht, aber wer in welchem Stadtteil wie wählt, ist schon... kann man schon nachlesen, also auch ob Frauen und Männer unterschiedlich wählen. Natürlich gibt es ein Wahlgeheimnis, aber es gibt ja auch immer Umfragen und Prognosen vorher und hinterher. Also ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen mit, ob jetzt mehr Frauen wählen als Männer, oder es gibt aber auch schon durchaus Untersuchungen darüber, dass sie zum Teil anders wählen. Aber ich könnte das jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren. Also ich glaube, es gibt immer wieder Phasen, wo die Leute ein bisschen politikmüde sind und auch denken, oh, ach, Europawahl, ne, es ist weit weg und so. Aber gerade die letzte Europawahl hat zum Beispiel gezeigt, dass viele wählen gegangen sind. Könnte jetzt nicht sagen, ob mehr Frauen oder mehr Männer, aber es wurde schon sehr aktiviert und es ist deutlich geworden, dass es wichtig ist, seine Stimme abzugeben. Also wir haben auch bei allen Veranstaltungen, nicht umsonst hieß unsere Kampagne Frauen macht Politik, darauf hingewiesen, wie wichtig das im Moment ist, eben seine Stimme abzugeben und nicht zu Hause zu bleiben. Und das hat, glaube ich, schon auch gewirkt, weil sehr viele darauf hingewirkt haben, immer wieder betont haben, geht wählen, nehmt eure Stimme, schmeißt die nicht weg, es ist wichtig.
Genau, ich wollte nochmal zum Thema Frauenwahlrecht und wer kann oder wer macht von dem Recht Gebrauch. Jetzt ist es ja tatsächlich auch so, das haben wir ja auch versucht zu problematisieren im Rahmen der Kampagne, dass nicht alle Frauen, die in Deutschland leben, aufgrund von Aufenthaltsstatus und Reglementierung ja tatsächlich ihre Stimme auch abgeben können. Also von daher damals wie heute schon die Frage, wen meinen wir eigentlich, wenn wir alle Frauen ansprechen und wie gilt es da drin auch nochmal sozusagen mit dem Wissen um unterschiedliche Lebenslagen und verschränkte Diskriminierungsverhältnisse eine Form zu finden, gleichzeitig sozusagen zur Wahl aufzurufen und aber auch zu problematisieren und zur Kenntnis zu nehmen, dass eben nicht alle wählen dürfen. So, ne? Also von daher, da gab und gibt es ja immer irgendwie nochmal auch unterschiedliche Perspektiven, mit denen du auf so ein Thema gucken kannst.
Ja, kommen denn da beispielsweise so Gruppen, Mädchengruppen oder Frauengruppen auch auf euch zu, vor einer Wahl jetzt beispielsweise?
Also wir haben jetzt im Zuge der Kampagne und auch mit den damit verbundenen Wahlen, da waren ja einige, genau das, was wir am Anfang gesagt haben, wir machen unser wir schaffen so Material, Zahlen, Daten, Fakten. Unsere Aufgabe ist sozusagen eher die der Zugang zu Informationen, die dann viele Projekte aufbereitet haben, um zu gucken, wie kann man dann nochmal konkret auch über Parteien sprechen, über die Frage, wer trägt dafür Sorge, dass sich meine Forderungen und Wünsche und meine Vorstellung von Gesellschaft auch umsetzen. Das heißt, wir haben viele Projekte gehabt, ob das mehr Bock auf Politik ist von Berami, genau, oder ob das Deine Stimme zählt vom Eva war. Also wir haben unterschiedliche Projekte unterstützt, die die Debatte um Wahlen und um Teilhabe und um gesellschaftliche Fragen initiiert haben. Und ich finde, unser Beitrag ist dann, dazu Informationen zu schaffen. Also man kann ja nur informiert wählen, wenn man informiert wird.
Ja, so ist das ganz genau. Ja. Nochmal zurück zu den 30 Jahre Frankfurter Frauenreferat. Dazu hätte ich ganz gerne nochmal so ein paar kleine Highlights. Wie ist es denn entstanden? Also wer ist denn dafür eingetreten?
Also das ist ja entstanden Ende der 80er, wurde das Frauenreferat gegründet und im Vorfeld gab es ja schon lange, schon seit den 68er, 70er, 80er Jahren Frauen, die sich frauenpolitisch engagiert haben, feministisch engagiert haben und die dann das gefordert haben. Und dann gab es eine günstige politische Konstellation, die diese Forderung aufgegriffen hat und dafür gesorgt hat, dass das Frauenreferat auch gegründet wurde. Im gleichen Jahr mit dem Amt für multikulturelle Angelegenheiten und dem Drogenreferat. 89 war es dann soweit. Und so ist es entstanden. Es haben sich halt Frauen dafür eingesetzt, Politik hat es aufgegriffen und hat einen Beschluss gefasst, das Referat zu gründen und auch mit Personal und Finanzen auszustatten.
Ja, du hast vorhin auch in einem Nebensatz erwähnt, dass das auch immer gelegentlich in Frage gestellt wird.
Ja, das kam in regelmäßigen Abständen vor, dass das, ob das noch nötig ist oder auch tatsächlich so, das soll abgeschafft werden. Von unterschiedlichen Parteien im Moment gibt es auch wieder Strömungen, die sagen, das braucht man alles nicht. Und ja, das kommt regelmäßig.
Das ist ja merkwürdig.
Naja, so merkwürdig auch nicht. Ne? Weil wenn man sich dann wiederum, das schließt jetzt an anderen Strängen unseres Gespräches, anschaut, wie sich sozusagen gerade global und lokal so eine antifeministische, rechtspopulistische Wende und Struktur deutlich macht, dann ist sozusagen das eine die Infragestellung des Frauenreferates, das andere die demonstrierenden FundamentalistInnen vor Pro Familia, die sogenannten LebensschützerInnen. Also es wird ja an vielen Stellen, also gerade sehr deutlich, dass, dass wir was zu tun haben.
Dass es so eine Gleichzeitigkeit gibt. Ne? Auf der einen Seite also ganz viel Engagement und auch sehr ein Erstarken des Feminismus, finde ich auch. Ja, es ist da sehr cool im Moment. War es ja auch nicht immer, aber im Moment ist es wieder so, Frauen sind stark und es ist cool, Feministin zu sein oder auch Feminist zu sein, ist auch cool. Gleichzeitig gibt es aber auch die Gegenströmung, so ein Rechtspopulismus und sehr veraltete, überkommene Geschlechterbilder, ne? So ganz binär, Frauen sind so, Männer sind so und das ist die Aufgabe von Frauen und das ist die Aufgabe von Männern und alles andere ist irgendwie, ist nicht akzeptabel. Das gibt schon beides im Moment und auch recht stark und weltweit vernetzt.
Also genau, das wollte ich jetzt auch noch mal so ein bisschen erfragen. Wie stark sind denn, ich nenne es jetzt einfach mal so, konservative Strömungen und Geschlechterbetrachtungen und Zuweisungen? Das sind ja Zuweisungen, wenn die Frauen irgendwie in ihre Rolle geschoben werden, die sie ja eigentlich auch nicht haben. Warum denn überhaupt?
Also was wir feststellen seit ein paar Jahren ist, dass es halt so rechtspopulistische Strömungen gibt, die anscheinend auch stärker werden und die sich auch besser vernetzen und gut organisieren und sehr gezielt auch demokratische Dinge nutzen, um fortschrittliche Entwicklungen in Frage zu stellen. Das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf das, was wir machen, das sind auch andere gesellschaftliche Gruppierungen. Da geht es auch um ganz starke Homophobie zum Beispiel. Ne? Also das finde ich, kann man schon feststellen, dass das schon stärker wird, aber der Widerstand wird eben auch stärker. Mhm. Also es wird einfach klarer wieder.
Und ich glaube auch, weil vor 100 Jahren gab es auch schon Antifeminismus. Ne? Also auch da, immer wenn Gesellschaft progressiver wird, ziehen halt auch die konservativen Kräfte.
Ja, also natürlich.
Von daher glaube ich, umso wichtiger ist es auch, immer wieder diesen historischen Blick auf feministische Kämpfe zu kriegen, um Gefühl dafür zu bekommen, weil sonst kriegt man ja ein bisschen Depression in dieser Welt. Ja? Dass gesellschaftliche Veränderung tatsächlich möglich ist. So,
ja.
Ne? Das glaube ich.
Ja, ist auch zukünftig wichtig. Eben haben, also nicht nur den Blick nach hinten zu richten, sondern wir wollen ihnen die Veränderung in die Zukunft für folgende Generationen.
Ja, und dafür braucht man auf jeden Fall Formen von, was jetzt auch Gabi gerade gesagt hat, da muss man sich organisieren, da muss man sich aber auch solidarisieren, genau, mit den unterschiedlichen Kämpfen, weil letztendlich geht es ja immer um Fragen von sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe, um sexuelle, körperliche, reproduktive Selbstbestimmung, all das, was vor 100 Jahren auch schon Thema war. Aber ich glaube, das Sprechen darüber, das ist ja auch innerhalb von feministischen Debatten so. Wir haben letztes Jahr so große Generationendialoge gehabt. So, da war auch sehr deutlich, das, was es wirklich braucht, sind Formen von Solidarisierungen und ein irgendwie Verstehen, ein Sehen, aufeinander beziehen. Da muss man sich theoretisch irgendwie auch nicht immer einig sein. Und wir können auch das feministische Streiten üben. Aber das gemeinsam Festhalten an einem Entwurf von einer Gesellschaft, die gut ist für alle irgendwie, das braucht es Räume, dafür braucht es Strukturen, dafür braucht es Wissen. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, diese Räume für Begegnung, für Solidarität zu schaffen. So.
Wir sind bald am Ende der Sendung und sage jetzt mal so zum Schluss, ja, auch wir bildenden Künstlerinnen müssen uns ranhalten, dass uns nicht die Butter vom Brot immer wieder genommen wird. Also nicht nur, dass Künstlern generell die Butter vom Brot genommen wird und sie gerne aufgefordert werden, doch dieses und jenes zu tun oder auszustellen. Und man fragt, ja, gibt es ein Budget? Och nein, das gibt es nicht. Braucht ihr das? Wir üben einen Beruf aus und Frauen im Speziellen sind bei der ganzen Geschichte nochmal benachteiligter. Woran es liegt, ich weiß es nicht so richtig. Aber ihr beiden, die ihr in dem Amt eben die vielschichtigen und vielseitigen Projekte anschiebt und auch darüber informiert, euch würde ich gerne das Schlusswort überlassen.
Ja, wir machen natürlich auch Projekte für und mit Künstlerinnen, in Frankfurter Kranz zum Beispiel. Wir haben die Dialogereihe, wo wir Frankfurter Künstlerinnen die Möglichkeit geben, auszustellen. Wir weisen jedes Mal darauf hin, dass es auch da einen Gender Pay Gap gibt und Frauen im Kunstbetrieb wesentlich schlechter davon leben können als Männer und wesentlich weniger verdienen. Also kann man nur sagen, Frauen, tut euch zusammen, lasst euch das nicht gefallen, seid laut und macht es deutlich, dass das so nicht geht.
Das ist ein sehr schöner Übergang auch zu einem Veranstaltungshinweis an der Stelle. Tut euch zusammen, dazu braucht es natürlich auch Strukturen, das ist dann ja so ein bisschen unser Job, oder Veranstaltungen, an denen man sich vernetzen kann. Von daher haben wir am 24. August zusammen mit der Volkshochschule im Rahmen oder inspiriert vom Museumsuferfest eine ganz schöne Veranstaltung geplant, 17 bis 21.30 Uhr in der Sonnemannstraße 13 im Gebäude und auf der Dachterrasse der VHS laden wir unter dem Motto Frauensternchen macht Kultur zu einer Veranstaltungsreihe eben ein. Wir sind jetzt ein Teil dieser Reihe, Frankfurter Initiativen stellen sich vor, indem wir genau das nämlich versuchen, unterschiedliche künstlerische Sparten und Menschen, die sich darin feministisch engagieren, einzuladen. Es wird ein kleines Bühnenprogramm geben, es wird viele Infostände geben und die Einladung, sich zu vernetzen. Und umso vernetzter, umso dichter, umso stärker.
Ja, ich bedanke mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich. Es hat mir Spaß gemacht, diese Stunde zuzuhören und all die Informationen zu erhalten und euch draußen nochmal schaut auf die Webseite und lasst euch inspirieren und empowern.